Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Geht hin zu allen Völkern. Das ist der Missionsbefehl aus Matthäus 28, Verse 19 und 20. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie so gehört, vielleicht in einer anderen Übersetzung. Aber ja, gerade hier kann ich ja bisschen vielleicht davon ausgehen, ihr seid ja schließlich die Matthäusgemeinde, steht in Matthäus 28. Und es ist der Missionsbefehl Jesu an seine Jünger. Das finale Mandat, bevor er dann letztendlich in den Himmel auffuhr. Und dieser Missionsbefehl ist natürlich auch 2000 Jahre später, nach 2000 Jahren, absolut relevant. Es geht ja zum einen Gott nicht nur um jedes Volk, um jede Ethnie, sondern auch um jede Generation, die in ihr lebt. Zudem wächst die Weltbevölkerung natürlich. Andere Religionen und Weltanschauungen breiten sich ebenfalls aus. Dynamiken verändern sich. Waren es vor 100 Jahren oder selbst vor 50 Jahren noch vor allem Missionare aus dem Westen, sag ich mal, aus Europa und Nordamerika, die den Rest der Welt erreicht haben, haben sich bis heute die Mehrheitsverhältnisse im Christentum längst verlagert. Ich habe da eine Statistik zu mitgebracht. Eine Folie mit einem statistischen Rückblick, aber auch einem Ausblick dabei. Und da sieht man das noch. Vor 100 Jahren kamen ca. 80% aller Christen weltweit aus Europa und Nordamerika. 150 Jahre später, so sagt die Prognose, wird sich das Verhältnis wohl ziemlich umgekehrt haben. Und das ist aus der Sicht des globalen Südens, so wie wir ihn nennen, eine fantastische Nachricht und wirklich toll, was Gott in den letzten Jahrzehnten, vor allen Dingen in Afrika, aber auch in Ostasien bewirkt hat. Auch mit Hilfe von Missionaren übrigens aus der westlichen Welt. Aus europäischer Sicht, mag man sich das jetzt so anschauen, mit unserer Brille, könnte leicht entmutigend wirken vielleicht. Es lief doch schon mal besser für das Christentum in Europa. Ist unsere Zeit abgelaufen? Warum sollten wir noch an Weltmissionen denken? Zu Hause wartet doch die meiste Arbeit. Sollten wir daher jetzt nicht einfach unseren Platz, ich sag mal, demütig anerkennen und anderen das Feld, also das Missionsfeld überlassen? Meine Antwort darauf ist nein. Natürlich kann Demut nicht schaden. Weltmission ist in der Vergangenheit viel zu häufig auch aus einer Einstellung der Überlegenheit heraus geschehen. Das wollen wir auf gar keinen Fall wiederholt sehen. Aber, und das pflegen wir bei der VDM immer zu sagen, Mission ist Teamwork. Mission ist Teamwork. Und wir haben als Gemeinden aus Deutschland und aus der westlichen Welt viel zu geben. Aber nicht alleine, gemeinsam. Gemeinsam mit unseren Geschwistern aus allen Teilen der Welt müssen wir die restlichen Aufgaben, die Gott für uns hat, bevor Jesus wiederkommt, bewältigen. Und falls sich jetzt hier jemand fragt, was genau denn diese Aufgaben sind, dann bist du heute in diesem Gottesdienst genau richtig. Denn darum soll es heute gehen, um drei gute Gründe für Weltmission. Worauf sollen wir den Fokus legen, wenn wir weltmissionarisch aktiv sein wollen als Gemeinde? Und um diese Frage zu beantworten, will ich euch in den nächsten Minuten einige Leute vorstellen, wodurch ich auch hoffe, dass es nicht ganz so langweilig wird für euch Kinder. Aber ja, 30 Minuten habe ich bekommen, die werde ich auch nutzen, schätze ich. Also alle Leute, die ich euch vorstellen will, das sind Leute, die aus unserer Zeit in Niger, ich habe das gerade erwähnt, wir waren 11 Jahre in Niger als Familie, die mir in dieser Zeit, wo wir dort die Jüngerschafts- und Bibelschule geleitet haben, sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich starte mit einem Mann, der heißt Alto, also Mann und Frau, er ist verheiratet mit seiner Frau Della und die beiden sind irgendwas über 70, so genau weiß ich das gar nicht, und sie gehören zu der Volksgruppe der Fulani Wudabe, die hauptsächlich in Niger und in Stadt leben. Sie sind traditionell Nomaden und in ihrer Ethnie bekennen sich fast 100%, eigentlich 100% zum muslimischen Glauben. Und Alto und Della leben in der Provinz Agadez. Agadez hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und diese Provinz, das muss man sich vorstellen, die ist flächenmäßig etwas größer als Deutschland. 90% dieser Fläche sind Sahara-Wüste, also wirklich Sanddünen, etwas Geröll, ab und zu mal ein Bäumchen. Trotzdem, Alto und Della leben gerne dort. Es ist ihre Heimat, dort, wo sie sich verstanden fühlen, dort, wo sich ihre Kultur seit Generationen entwickelt hat. Etwas macht sie jedoch anders als die restlichen Menschen in ihrer Ethnie. Und das ist, dass sie vor etwa 40 Jahren Christen geworden sind, Jesus angehören. Und zu diesem Zeitpunkt gab es unter den Wudabe noch gar keine Christen. Also in den Anfang, die beiden Menschen, die ihr hier seht, gehören zu den, sind die ersten beiden Christen ihres Volkes, das mehrere Millionen Menschen hat. Und damals hatte Alto einen Traum, in dem ihm Jesus begegnet ist. Und er sah sich im Traum auf so einem OP-Tisch liegen und ein Mann kam rein, gekleidet wie ein Arzt, aber hell leuchtend. Er kam rein mit einem Messer und schnitt ihm den Brustkorb auf. In Niger ist man nicht ganz so zimperlich. Nahm ihn das alte, hässliche Herz raus und gab ihm ein neues, frisches, schönes Herz und pflanzte es ihm ein. Und der Mann stellt sich vor als Jesus und fragt Alto, ob er ihm denn folgen wolle. So wurde Alto Christ durch einen Traum, das ist in der muslimischen Welt gerade überhaupt nichts Ungewöhnliches, so auch bei Alto. Aber er hatte wirklich keine Ahnung zunächst, was das für ihn bedeutete. Mit der Zeit fanden sie raus, Gott sei Dank, da waren zwei französische Missionare, also das ist jetzt 40 Jahre her, in der nächstgrößeren Stadt. Zu denen gingen sie hin und ließen sich so die Basics im Glauben erklären, bekamen eine Bibel, obwohl sie nicht lesen konnten. Sie ließen sich taufen, gründeten quasi als Familie die erste kleine Gemeinde in ihrer Region. Sie waren nun offiziell Christen. Aber die Missionare, mit denen sie redeten, die verschwanden auch wieder und sie waren dann wirklich auf sich allein gestellt. Und das ist für mich bei aller Faszination für das Wirken Gottes in ihrem Leben auch so ein bisschen die Kehrseite der Geschichte. Und vor 8 Jahren machten Alte und Della bei uns das Jüngerschaftstraining mit. Sie kamen zu uns an die Schule auf eine Empfehlung und ich wurde ihr Lehrer. Und ich erinnere mich noch genau, wie sie bei dieser Vorstellungsrunde bei uns in der Klasse saßen. Jeder Schüler stellte sich vor, Alto erzählte seine Geschichte, das, was ihr gerade gehört habt, und sagte zum Schluss, und nun nach so vielen Jahren als Christen sind wir froh, hier zu sein. Und dann bekam er ganz feuchte Augen und sagte, es ist das erste Mal, dass mich jemand im christlichen Glauben so richtig unterrichtet. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt damals echt geschockt. Tut es eigentlich auch bis heute. Ich meine, meine Frage war dann direkt, was habt ihr die letzten Jahrzehnte denn so gemacht? Ich meine, du bist doch Pastor, oder nicht? Er sagte, ja, einfach durchhalten. Wir haben viel Verfolgung erlebt. Wir haben gebetet zusammen, versucht zu evangelisieren. Vor allem aber unsere Kinder, sie hatten auch 11 Kinder, im christlichen Glauben zu erziehen und nicht mehr im Islam. Seine Frau Della ergänzte dann noch, wir hatten dann eine Bibel bekommen und haben dann die Buchstaben mit der Bibel gelernt. Jahrelang konnte ich nur das I und das E und dann kam eins nach dem anderen dazu und seit 3 Jahren können wir wirklich die Bibel lesen. Und alle in der Klasse klatschten so vor Anerkennung und Begeisterung. Aber während alle so klatschten, ich saß da und wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob ich lachen oder weinen soll. Und mir ist schlagartig bewusst geworden, erstens, was es bedeutet, in einer Region Christ zu sein auf der Welt, die eben nicht erreicht ist vom Evangelium. Und zweitens, was für überwältigende Privilegien ich bekommen habe. Ich, ungefähr so alt, wie Alto Christ ist. Ich habe von Kindesbein an, ich habe das schon gesagt, in einer lebendigen Gemeinde gelebt, hatte zu Hause, ne, jeden Abend Kinderbibel in der Gemeinde, jede Woche Kindergottesdienste, dann Jungschar, Jugendgruppe, Jugendkirche, richtig, Gottesdienste, Predigten, Mentoring, jedes Jahr Freizeiten, Seminare, müsste ich die jetzt hier alle aufzählen, ich könnte es gar nicht, 5 Jahre Theologiestudium, Bibelschule, all diese Dinge. Zu Hause Bibeln in mindestens 5 Übersetzungen da im Regal stehen, auch in verschiedenen Sprachen noch, geistlich erbauende Literatur und. Und Alto freut sich, dass er nach fast 40 Jahren das erste Mal so richtig von jemandem Glauben unterrichtet wird. Die Fulani, sein Volk, sind mit circa 20 Millionen Menschen bis heute eine weitestgehend unerreichte Volksgruppe, so nennt man das. Ganz kurz beschrieben gilt eine Volksgruppe als unerreicht, wenn sie sehr wenig oder gar keinen Zugang zur christlichen Botschaft hat. Das sind ethnische Gruppen, bei denen die ganz große Mehrheit, über 98% der Menschen, nicht an Jesus glaubt. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nie die Chance bekommen haben, von anderen Menschen zu erfahren, wer Jesus ist und was er ihnen anbietet. Also Menschen, die in einem Umfeld leben, wo kein christliches Zeugnis oder nur sehr eingeschränkt christliches Zeugnis verfügbar ist, wo Christen alleine sind. Und ich weiß nach über 10 Jahren in Niger aus erster Hand, es gibt Tausende von Altos da draußen. Tausende Leute, die alleine ihren Kampf kämpfen. Und ich frage mich dann immer wieder, wo ist die Gemeinde? Wo sind die vor allem mehr als 500 Millionen Christen weltweit, die im Überfluss leben, die Ressourcen haben, genug Erkenntnis, Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Reisen? Wo sind die, die bereit sind zu gehen? Wo sind die Beter? Wo sind die Christen, denen es wichtig ist, dass diejenigen hören und sehen, die noch nie gehört und nie gesehen haben? Fragen über Fragen, die einem da direkt durch den Kopf schießen. Und dabei musste ich in der Vorbereitung auf diese Predigt zwangsläufig an Paulus denken. Es gibt ja im Römerbrief eine kleine Passage, wo auch er Frage an Frage aneinander reiht. Wir lesen das mal aus dem 10. Kapitel, die Verse 13 bis 15. Dort sagt er, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde, also wenn er nicht gesandt wurde? Paulus selbst hat natürlich nicht nur ein paar Fragen in den Raum geworfen. Er selbst ist ja ein wesentlicher Teil der Lösung all dieser Fragen geworden. Und später im Römerbrief sagt er dann auch vielleicht mit einem gewissen Stolz, ich gehe dahin, wo der Name Jesus Christus noch unbekannt ist. Wo Leute wie Alto auf mich warten. Und selbst wenn niemand auf mich wartet, ich will Teil der Lösung sein, Teil von Gottes Plan. Ein Werkzeug der Erfüllung der Verheißung, eine Verheißung, die Gott bereits vor 4000 Jahren Abraham gegeben hat. Durch deine Nachfahren sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Was ist mit uns? Sind wir ein Teil dieser Lösung? Es ist nun 2000 Jahre her, dass Jesus diese Verheißung an Abraham in einen Befehl für die Gemeinde umformuliert hat. Den haben wir gerade gelesen. Nun geht hin in alle Völker. Nicht einige, nicht in die meisten, sondern in alle. Und im Griechischen steht da, geht hin in Pantas Ethnas. Also Pantas, alle, Ethnas, alle Ethnien, alle Völker. Das war Jesu letzter Befehl an seine Gemeinde. Und der gilt für uns bis heute. Gottes Verlangen ist, dass die ganze Welt ihn kennenlernt. Und dieses Verlangen hat er uns zur Aufgabe gemacht. Es gibt circa 16.000 bis 17.000 Völker auf dieser Welt. Es werden ja immer noch welche entdeckt. Davon gelten circa 5.000, also knapp ein Drittel, als noch unerreicht. Geht hin zu allen Völkern, die bis heute mit dem Evangelium unerreichten Menschen dieser Welt sind. Ein sehr, sehr guter erster Grund für Weltmission. Für den zweiten Grund möchte ich euch Ehad vorstellen. Und ich habe Ehad ganz am Anfang meiner Zeit, vor knapp 11 Jahren, in Niamey kennengelernt. Vor 4 Jahren ist er leider verstorben an einer Krankheit, aber er hatte ein gutes Leben. Er gehörte zu den Tuareg-Nomaden. Das haben vielleicht schon mal einige von euch gehört, Tuareg. Zumindest weil die VW, ne, Geländewagen-Version ja nach ihm benannt wurde. So wie Alto war auch Ehad ein Moslem. Er hatte 2 Frauen, viele Menschen in Niger haben 2 bis 4 Frauen. Dort herrscht Polygamie. Und nach eigenen Angaben hatte er über 20 Kinder. Irgendwas zwischen 20 und 30, so genau wusste er es, glaube ich, selber nicht mehr. Die kannte ich auch nicht alle, die waren zu meiner Zeit schon in alle Richtungen unterwegs. Und das erste Mal, als ich ihn persönlich traf, war ich bei ihm zu Hause. Und er war so wirklich ein Paradebeispiel für einen Menschen, den man so richtig als bitterarm bezeichnen würde. Zumindest aus einer westlichen Brille heraus. Seine Hütte war komplett aus Gras, also so zusammengebundene Grasbüschel. Natürlich kein Strom, kein fließend Wasser und all diese Dinge. Nichts, was man überhaupt in so einem westlichen Haushalt finden oder vermuten würde. Sein Leben lang hatte er zudem keinen Job, für den man irgendeine schulische Bildung braucht. Die hatte er nämlich auch nicht. Er war nie in der Schule. Ein Analphabet, also ein wirklich einfacher Mann. Nett, freundlich, aber wenn man sich jetzt mit jemand über die Politik und die Welt unterhalten oder fachsimpeln wollte, dann wäre er nicht der richtige Gesprächspartner gewesen. Was man jedoch gut mit ihm konnte, über Jesus reden. Und wenn der angefangen hat, seine Geschichte zu erzählen, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Kurz gesagt, Jesus ist ihm begegnet. Nicht jedoch wie bei Alto im Traum. Ehad saß am helllichten Tag vor seiner Hütte in seinem Hof. Und plötzlich kommt ein Mann rein, in weißer Gestalt, auch wieder weiß gekleidet, hell leuchtend. in seinen Hof. Ein Hof, muss man sich vorstellen, ist auch zusammengebundene Grasbüschel so, damit die den Wind abhalten. In der Sahel, da wird der Harmattan, also dafür muss man sich schützen. Also so ein kleiner Hof, da kommt er rein, zusammen mit 12 bis 15 anderen Menschen, die genauso in einem hellen Licht erstrahlen, sodass sie kaum zu erkennen sind. Der Mann kommt auf ihn zu, stellt sich vor als Isa al-Masifu, das heißt in seiner Sprache Jesus Christus. Und er fordert Erd auf, ihm nachzufolgen. Und nennt ihn dann tatsächlich auch noch einen Namen mit einer konkreten Adresse von einem Pastor, nicht weit weg von ihm, wo er hingehen könne und wo er mehr über den Glauben an Jesus erfahren könnte. Das war's. Und dann gehen alle wieder geordnet raus aus dem Hof. Und gerade wo Erd da wahrscheinlich sitzt und sich am Kopf kratzt und sich fragt, Mensch, hat die Sonne mir jetzt irgendwie das Hirn verbrannt oder so? Vielleicht fragen sich das ja auch einige hier, weiß ich nicht. Plötzlich kommen alle Nachbarn rein. Wow, was war das? Wer waren diese Männer? Warum haben die so geleuchtet? Waren das Engel? Und. Und er beantwortet alle Fragen. Das Ende vom Lied ist, dass er zu diesem besagten Pastor ging, das war der Pastor unserer Gemeinde in Niamey, wo wir waren, sich von Jesus erziehen ließ, sich taufen ließ und ihm sein Leben gab. Krasse Geschichte, oder nicht? Dachte ich zumindest. Doch dann saß ich so in der Situation bei ihm, schaute mich um und war ehrlich gesagt, ja, so ein bisschen erstaunt, vielleicht sogar fast enttäuscht. Irgendwie würde ich bei so einer Geschichte etwas anderes erwarten als so ein bitterarmer Mann, der da sitzt mit seinem einen Zahn, der da noch rausguckt und zwischen Hühnern und Ziegen. Irgendwie müsste der Typ doch jetzt so jemand wie so, ne, Paulus 2.0 sein, persönlich. Ich meine, hallo, wer hätte nicht mal gern so eine Jesus-Begegnung wie Paulus oder Erd? Ob du jetzt von Jesus per Blitzstrahl vom Pferd geschmissen wirst und anschließend blind bist, wie bei Paulus, oder ob Jesus persönlich mit so einem Hofstaat an Engeln bei dir zu Hause die Tür hineinwandert, ist ja eigentlich dasselbe. Wie auch immer, ich dachte nach seiner Geschichte, dass dieser Typ irgendwie eine bessere Figur abgeben müsste. Doch dieser Typ war so einfach, so simpel, wirklich bitterarm. Versteht mich nicht falsch, ein zufriedener Mann. Durch ihn sind dann wirklich auch viele der Nachbarn, die reingekommen sind, seine ganzen Kinder, das sind ja allein 2 bis 3 Fußballmannschaften, alle sind durch ihn zum Glauben gekommen, durch sein Zeugnis. Und Jesus hat ihm definitiv ein neues Leben gegeben, aber vielleicht nicht gerade so, wie man sich das vorstellen würde. Es war erst einige Zeit später, dass ich gemerkt habe, Mensch, Jonas, du hast in deinem Denken da irgendwie eine ganz falsche Perspektive. Und ich erinnere mich, dass ich in der Bibel las, das war im Lukas-Evangelium, und da stieß ich auf die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Und die kannte ich schon, aber irgendwie fiel es mir diesmal so wie Schuppen von den Augen. Und will jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, nur den Anfang, um euch so in meinen Perspektivwechsel mit hineinzunehmen. Lesen wir das mal gemeinsam. Lukas 16, die Verse 19 bis 23. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen. Und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor der Tür, vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Und er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Viele von euch kennen diese Geschichte bestimmt auch. Danach geht es ja noch weiter und der reiche Mann und Lazarus kommen über diese Distanz von Himmel und Unterwelt irgendwie ins Gespräch. Der reiche Mann bittet Lazarus um Wasser. Ihm ist heiß. Lazarus sagt, hey, geht nicht. Und ja, umgekehrte Welten. Ne? Zu Lebzeiten bettelt Lazarus und jetzt bettelt der Reiche, also der ex-reiche Mann, sag ich mal. Was ich an dieser Geschichte jedoch bemerkenswert finde, ist, dass hier mit gar keiner Silbe auf den Glauben oder auf die Gerechtigkeit des armen Mannes eingegangen wird. Warum kommt er in den Himmel? Scheint einfach so eine exquisite Behandlung zu bekommen, allein aufgrund der Tatsache, dass er arm und krank ist und zu Lebzeiten ausgestoßen wurde. Oder? Ich glaube nicht, dass das die Botschaft des Textes ist. Wird sich auch gar nicht so mit dem im Gesamtkontext der Bibel mit der Botschaft vertragen. Also wir glauben das ja, ob arm oder reich, der Weg zum Heil führt über Jesus allein, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht zu leugnen, dass Gott anscheinend einen ganz anderen Blick auf Lazarus und den reichen Mann hatte. Einen ganz anderen Blick als die Menschen, die tagtäglich an dieser Szene vorbeigingen. Die armen Menschen scheinen Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise wichtig zu sein. Einfach und allein aufgrund der Tatsache, dass sie arm und von der Welt verstoßen sind. Ich meine, Lazarus war ein Bettler, ein armer Kerl. Saß täglich vor der Tür dieses reichen Mannes in der Hoffnung, dass für ihn ab und zu mal irgendwie ein Brotkrümel abfällt. Sein Leben lang war er bitterarm, ein Fußabtreter der Gesellschaft, könnte man sagen. Jemand, der sich nur von Resten ernährt. Und dann stirbt er und was passiert? Eine persönliche Engelseskorte bringt ihn direkt an Abrahams Seite. Der alte Luther übersetzt da, setzt ihn auf Abrahams Schoß. Was ist das? Das ist ein absoluter Ehrenplatz. Der Fußabtreter der Reichen, derjenige, der in der Nahrungskette der Welt ganz unten steht, sitzt in Gottes Reich quasi auf der VIP-Loge. Das hat mich total gepackt. Und ich habe dann weiter die Bibel durchforstet, immer und immer wieder auch bestätigt gesehen. In Gottes Reich haben die Armen einen besonderen Platz. Kein Grund für die Reichen, sich allzu privilegiert zu fühlen. Im Reich Gottes haben die Armen den besonderen Platz. Und die privilegierten Reihenfolge Gottes ist andersrum. Die Armen, das sind die VIPs. Very important persons in Gottes Reich. Und jemand wie er hat. Gott ist sich nicht zu schade, seinen eigenen Sohn, eine gute Anzahl aus seinem Hofstaat an Engeln, in Bewegung zu setzen, um diesem Mann zu begegnen. Und ich habe mich gefragt, warum? Die Antwort darauf ist, warum nicht? Dieser Mann ist ein VIP, eine wichtige Persönlichkeit für Gott. Braucht es dann noch eine Begründung, eine spezielle oder eine besondere Berufung? Das wäre meine Logik. Aber nicht Gottes. Er sieht die Welt anders oder besser gesagt anders herum. Die, die bei uns ganz oben stehen, stehen bei ihm unten. Und die bei uns ganz unten stehen auf der Agenda, stehen bei ihm ganz oben drauf. Und das ist ein zweiter guter Grund für Weltmissionen. Jesus selbst stellte in seinem Dienst ja auch die Armen, die verachteten Menschen in den Mittelpunkt seines Dienstes. Ich bin gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkünden, sagt er in seiner Antrittspredigt in Nazareth. Und das darf ich, das darf Gemeinde auf gar keinen Fall ignorieren. Wenn wir als Gemeinde, als lokale Gemeinde in Weltmissionen aktiv sein wollen, dann dürfen sich diese Prioritäten Jesu auch gerne in unseren Missionsbemühungen widerspiegeln. Mission bedeutet mehr als einfach nur möglichst viele Menschen zu erreichen. Mission bedeutet auch, dass wir Gottes Herz sichtbar machen. Und deshalb ist Mission und der Dienst unter den Ärmsten der Armen dieser Welt keine Ablenkung vom Evangelium. Sie ist Ausdruck des Evangeliums. Sie spiegelt das wider, was wir glauben. Und sie spiegelt Gottes Reich in dieser Welt wider. Sein Reich, in dem der Erste, der Letzte und der Letzte der Erste ist. Wo der Schwache spricht, ich bin stark und der Arme, ich bin reich. Ihr kennt das Lied vielleicht. Jakobus fragt ein bisschen rhetorisch in seinem Brief. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, reich im Glauben zu sein? Ja, das hat er. Und ich denke dabei direkt an Ehad. Und von daher, und das ist mein zweiter guter Grund für Weltmission, der Dienst an Gottes VIPs, den Armen dieser Welt. Für den dritten Grund will ich euch Abdul und Lele vorstellen. Und ich habe jetzt alles andere als eine spektakuläre Bekehrungsgeschichte für euch. Abdul und Lele kamen zu uns in die Jüngerschaftsschule und ich glaube, sie kamen nur deshalb, weil ihr Pastor sie einfach loswerden wollte. Das ist nur eine Vermutung von mir, ist nicht bestätigt. Sie bezeichneten sich als Christen, hatten von der Bibel und von Glauben überhaupt keine Ahnung. Irgendein Evangelist kam irgendwann mal in ihr Dorf und sie hoben nach der Evangelisation die Hand zum Zeichen dafür, dass sie die Religion wechseln wollen. Und das war's. Die Evangelisten gingen auch wieder. Nun sagten sie, sie wollen selber Evangelisten werden. Als wir ihn jedoch auf den Zahn fühlten, stellte sich mehr und mehr heraus, die erhoffen sich einfach irgendwie von Missionaren finanziert zu werden. Ihre Familie, die Art und Weise, wie sie ihre Kinder erzogen bzw. konsequent vernachlässigten, ihre Ehe, für mich sah das alles nach einer absoluten Katastrophe aus. Wir wollten sie eigentlich direkt wieder zurückschicken. Aber sie blieben. Das erste Jahr war super hart. Sie realisierten, dass sie eigentlich gar keine Christen waren. Sie erkannten, wie viele Baustellen sie hatten, an denen sie arbeiten mussten. Sie merkten, dass sie einfach nicht nur im Unterricht bei uns sitzen können, Zeit verstreichen, so tun, als ob man alles versteht und zum Schluss ein Diplom abstauben. Mehrere Male, wirklich mehrere Male. Wir saßen zusammen, weil entweder sie gehen wollten oder wir wollten, dass sie gehen. Aber dann mit der Zeit fingen wir an, etwas in ihnen zu sehen. Letztendlich haben wir 3 Jahre lang mit Abdul und Lele zusammen gelebt. Teilweise auf dem Schulcampus, teilweise auch als Familie. Sie wurden getauft, haben mit uns zusammen studiert, gebetet, gearbeitet und viel gelitten. Von ihnen habe ich gelernt, wie wirkliche Umkehr aussieht, Buße. Wie man trotz Widerständen dranbleibt, wie sich ein Leben wirklich um 180 Grad drehen kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und das Foto, das ihr da oben seht, gerade auf der Leinwand, zeigt ihre Aussendung als offizielle Gemeindegründer ihrer Denomination. Und zu diesem Zeitpunkt, wir haben keine Zeitverschiebung nach Westafrika, wahrscheinlich sind sie genau jetzt gerade auch irgendwo in Ostniger in einer Steppe am Gottesdienst feiern, in ihrer eigenen Gemeindegründung. Und Abdul predigt. Das ist für mich Wahnsinn. Das größte Wunder wirklich, was ich auf dem Missionsfeld erlebt habe, war mir zu erleben, wie Menschen zu Jüngern werden. Und das war ja letztendlich auch das, und ich komme wieder auf den Einstieg, was Jesus von uns in seinem Missionsbefehl verlangt hat. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Jünger, zu echten Nachfolgern. Zu Menschen, die sich nicht nur bekehrt haben und die vielleicht im Gottesdienst regelmäßig den Stuhl warm halten, sondern zu Menschen, die Gott von ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Verstand, mit aller Kraft lieben und ihren Nächsten wie sich selbst. Jünger, das sind Leute, die sich selbst ganz hingeben, aber auch andere dazu anleiten und ihnen ein Vorbild sind, sich auch Jesus ganz hinzugeben. Also Jüngerschaft für mich, dass Menschen zu wirklichen Jesus-Nachfolgern werden, das ist ein Wunder. Und wenn wir das Neue Testament lesen, lesen wir von so vielen Wundern, ne? Von Heilung, von übernatürlichen Eingriffen in die Natur. Für mich ist das Verwunderlichste tatsächlich, dass Gott seinen Sohn aus dem Himmel auf die Erde herabschickt und er bekommt nur 3 Jahre Zeit für seinen Dienst. 3 Jahre. Und was macht er? Keine Megachurches, ne? Keine Kathedralen. Er wurde auch kein Lehrer Israels genannt, wie die großen Gelehrten zu seiner damaligen Zeit. Seine Strategie war, er sucht sich 12 einfache Männer aus. Teilweise ziemliche Pappnasen, ne? Und er investiert sich 3 Jahre in sie rein. Teilt seine Zeit und sein Leben mit ihnen. Ist ihnen ein Vorbild und bildet sie aus. Und diese Pappnasen, einfache Männer, Fischer, Ungebildete, teilweise zwielichtige Gestalten ja sogar, stellen nach dem Tod Jesu die damalige Welt völlig auf den Kopf. Das ist ein richtiges Wunder, finde ich. Also Menschen, die verändert werden und in der Nachfolge Jesu ein Leben lang dranbleiben, sind ein Wunder. Und wenn wir wirklich dazu bereit sind, uns Zeit zu nehmen, mit Menschen gemeinsam Gottes Wort zu verstehen, es auf eine praktische Art und Weise zu lesen, also gemeinsam im Alltag es anzuwenden, dann hat das richtig Kraft, dann geschehen Wunder. Und ich habe in Niger erlebt, als kleiner Seitengedanke, dass ich viel zu viel erwarte von kurzen Zeiträumen, von Events auch. In einem Monat verändert sich gar nicht so viel. Vielleicht ein paar Gedankenanstöße. 1 Jahr ist auch tatsächlich keine lange Zeit. 1 Jahr für Gott. Aber diesen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren habe ich völlig unterschätzt. Was da alles passieren kann. Konkret, was haben wir mit Abdul und Lele gemacht? Wir haben einfach mit ihnen jeden Tag die Bibel gelesen. Immer und immer wieder, von vorne bis hinten durch und wieder von vorne. Jeden Tag. Was versteht ihr? Was nicht? Was könnt ihr anwenden? Sucht euch mal jeden Tag eine konkrete Anwendung für den heutigen Tag aus. Erzählt dann morgen mal, wie es war. Jeden Tag. Und dann haben wir uns auch monatlich immer und immer wieder mit dem Gesetz Christi, wie Paulus es nennt, hingesetzt. Also, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit aller Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht es aus in deinem Leben? Schau mal auf den letzten Monat. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Hat er die Priorität in deinem Leben, in deinen Entscheidungen? Liebst du ihn mit deinem ganzen Verstand? Was hast du im letzten Monat gelernt? Wächst du in der Erkenntnis Gottes? Verstehst du ihn und seinen Plan mehr und mehr? Liebst du ihn mit all deiner Kraft? Da geht es für mich auch um Disziplin. Ziehst du gute Disziplin durch? Gebetszeiten, Bibellese, Lobpreis, selbst wenn es mal hart wird und du dich nicht danach fühlst. Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Den Segen, den du für dich selber willst, Gnade und Vergebung, Versorgung, Hilfe. Suchst du das auch für andere? Willst du das für andere zuallererst, für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Nachbarn, Freunde. So waren wir jeden Tag, jeden Monat unterwegs. Und wenn man das über Jahre macht, verändert das wirklich alles. Und auch wenn Jüngerschaft etwas kostet, wirklich, man gewinnt so viel mehr. Jesus-Nachfolger, Jünger, die Jünger machen, die wiederum Jünger machen. So geschieht wahres Wachstum im Reich Gottes. Und diese Strategie hat Jesus gewählt. Und das sollten wir auch. Und damit ist Jüngerschaft der dritte gute Grund für Weltmission, den ich heute habe. Der weltweite Leib Jesu braucht an dieser Stelle dringend Hilfe. Jünger machen, Nachfolger Jesu ausbilden. Ja, zum Schluss, ich komme jetzt zum Schluss, will ich sagen, das alles kann natürlich auch oder sollte natürlich auch hier bei uns in Bremen oder bei mir in Bastum, wo ich jetzt wohne, stattfinden. Die drei guten Gründe für Weltmission gelten auch hier. Menschen, die Jesus nicht kennen, mit dem Evangelium erreichen, den Armen und Hilfsbedürftigen dienen und Christen in die wahre, ernsthafte Nachfolge zu führen. Doch, und damit bin ich ja vorhin eingestiegen, als Christen in der westlichen Welt oder wie man auch sagt, so im globalen Norden, haben wir auch weltweit noch so viel zu geben und beizusteuern. Und das, was wir haben, macht uns auch ein Stück weit verantwortlich, finde ich. Wir haben so viele Ressourcen, wir haben Materialien, wir haben ein geistliches Erbe, Möglichkeiten zu reisen und Strategien umzusetzen. Wir haben Möglichkeiten, die Unerreichten zu identifizieren und zu erreichen. Armut im Namen Jesu zu bekämpfen und die Nation zu Jüngern zu machen. Natürlich spielt die lokale Gemeinde in diesem großen Gefüge nur ihre kleine Rolle, aber jeder hat einen Part in Gottes Plan für die Welt. Und ganz persönlich bin ich davon überzeugt, dass Alto und Della, Ehat und auch Abdul und Lele, die wären irgendwie auch schon so ihren Weg gegangen. Aber Gott hat irgendeinen Missionar, irgendeine Pappnase, sage ich mal, von einem anderen Kontinent gebraucht, um ihnen zu helfen und um sie effektiver für Gottes Reich zu machen, sie auszubilden. Und das ist ja eins der größten Privilegien meines Lebens gewesen. Aber so ist Gott, so funktioniert, so ist der Leib Jesu. Und von diesem Leib sind wir, seid ihr ein Teil. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.